Ja, guten Morgen, ihr Lieben heute vor Ort hier in der Gemeinde und ihr Lieben am Computer oder vor dem Fernseher zu Hause. Ich möchte gleich in das Predigtthema einsteigen. Gibt es eine Antwort auf Leiden? Natürlich würden wir in Klammerbemerkung sagen, gibt es verschiedene Antworten. Und ich denke, da muss man sich zuerst einmal fragen, was ist denn das Leiden? Manche Menschen leiden unendlich, wenn ihr Fußballteam verloren hat. Und andere leiden derzeit, weil sie nicht ins Stadion gehen dürfen. Auch das ist ein Leiden. Auch Jugendliche kennen Leiden. Da hat mal ein junger Mann darunter gelitten, dass ihm die Haare zu früh ausgefallen sind. Das ist zwar heute nicht so sehr das Problem, denn es ist irgendwie schick, sich die Haare ganz kurz machen zu lassen. Oder Menschen leiden darunter, dass sie ihr Schönheitsideal nicht erreichen können. Und heute leidet man unter Angst vor Ansteckung, vor Corona. Man leidet unter Kurzarbeit oder unter drohender Arbeitslosigkeit. Man leidet unter Prüfungsangst, auch unter Trennungen. Da gibt es manchmal heftige Schmerzen. Viele leiden unter chronischen Schmerzen. Oder man leidet an einer fortschreitenden Krebserkrankung. Bei Katastrophen und bei Kriegen, da gibt es schon eine ganz andere Dimension von Leiden. Das Interessante ist ja, dass wir eine Skala gar nicht haben, weil das Leiden, das ich jetzt gerade erlebe, immer als das Schlimmste gesehen wird. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also eine unglückliche Beziehung kann sehr, sehr schlimm sein, wenn man dann auseinandergeht. Da fängt man dann an zu zweifeln oder zu verzweifeln. Leiden ist immer etwas Persönliches, etwas Subjektives. Also mein Leid ist nicht unbedingt dein Leid. Und das hat mit mir auch als Person zu tun. Ich leide unter etwas und ich erlaube auch dem Leid, mich zu beherrschen oder meine Gedanken gefangen zu nehmen. Ich könnte ja auch ganz anders damit umgehen. Wir alle kennen Menschen, die in ihrem Leben viel, viel Leiden erlebt haben. Und dann sieht man, wie sie sich unterschiedlich entwickelt haben. Manche Menschen haben sehr schwere Dinge erlebt und sie sind daran gereift, sie sind daran gestärkt worden und immer noch fröhlich und sie sind dankbar für ihr Leben. Und es gibt andere, die sind bitter geworden in ihrem Leiden, die sind hart geworden und sie trauen keinem Menschen mehr über den Weg. Also es liegt schon ein Stück weit auch an mir, wie ich mit meinem Leid persönlich umgehe, wie ich auf mein Leid reagiere, ist ziemlich entscheidend. Wenn ich über Leiden rede, weiß ich persönlich, wovon ich spreche. Ich hatte vor 18 Jahren einen Schlaganfall. Man kann da durchgehen und kommt dann gestärkt aus dem Leiden heraus. Aber es ist ein harter Weg, den einem letztlich kein Mensch abnehmen kann. Man kann gestärkt durchgehen oder man kann auch daran zerbrechen. Was ist nun unsere Antwort auf Leiden? Diese Antwort, selber schuld, die hört man manchmal immer wieder. Oder du musst viel gesündigt haben, dass du leiden musst. Das wurde auch dem Hiob so untergeschoben. Du musst viel gesündigt haben, dass du jetzt leiden musst. Oder der Unfall ist nur passiert, weil du heute früh keine stille Zeit gemacht hast. Eine ziemliche dumme, unreflektierte Bemerkung. Übrigens, wenn Gott Sünde mit Krankheit bestrafen würde, wer wäre dann überhaupt noch gesund? Fakt ist, es gibt kein Leben ohne Leiden, aber es gibt im Leben manchmal auch Phasen ohne Leiden. wenn du gerade in solch einer Phase bist, wo du sagst, ich leide gerade nicht, mir geht es gut, dann ist das so okay, dann freue dich. Es gibt aber auch noch viele andere Ursachen für das Leiden, zum Beispiel das selbstverursachte Leiden, wo ich mir selber was antue durch mein Verhalten. Angenommen, wenn ich dauernd wütend auf andere reagiere, dann kommt das auf mich zurück, dann bin ich selber schuld, wenn mich keiner mehr mag, wenn Leute mir aus dem Weg gehen. Das habe ich dann selbst verursacht. Oder wenn ich rauche, zu viel Alkohol trinke, muss ich damit rechnen, dass meine Organe eines Tages leiden und ich krank werde. Wenn ich irgendwelche Mittel einnehme, dass ich besser schlafen kann, dann muss ich auch gucken, dass ich nicht davon abhängig werde, denn das hat mit der Zeit Konsequenzen. Das kann mir Leiden verursachen. Es gibt auch von Menschen verursachte Leiden, zum Beispiel Gewalt in der Kindheit oder Vergewaltigung, wo andere mir etwas antun, Terroranschläge und so weiter. Menschen tun Menschen grausame Dinge an und daraus entsteht Leid. Übrigens seit 2000 Jahren, das wissen wir, bis heute werden Christen verfolgt, unterdrückt, enteignet, versklavt, sie werden gefangen genommen, unsere Geschwister, sie werden gefoltert und sie werden umgebracht, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Menschen tun Menschen grausame Dinge an. Das Leid schreit bis zum Himmel. Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Vor allem dort ist die Hölle, wo Frauen und Schülerinnen entführt werden und versklavt werden. Menschen tun Menschen grausame Dinge an. Aber Leiden im Allgemeinen gehört zum Leben, es gehört zur Schöpfung. Es fängt ganz am Anfang der Bibel an. Gott hat diese Welt sehr gut geschaffen. Das sagt er über seine Schöpfung. Sie ist vollkommen, sie ist sehr gut. Und dann erhebt sich der Mensch gegen Gott. Die Menschen wollen sein wie Gott. Und da beginnt das Leiden, die ungetrübte Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird unterbrochen. Und auch die ungetrübte Beziehung zwischen den Menschen wird gestört. Man versteckt sich, man geht auf Distanz zum anderen. Das ist alles mit dem Sündenfall in diese Welt gekommen. Menschen schädigen sich selbst und Menschen schädigen andere. Es geht grausam zu in dieser Welt. Der erste Totschlag war ja der Kain, der den Abel erschlug. Und seither leiden Menschen. Und wir haben Tod, Zerbruch, weil wir in einer Welt leben, die nicht dem Willen Gottes entspricht. Und was hat Gott getan? Das ist quasi die erste Antwort auf Leiden. Ist Gottes Antworten, er ist in das Leiden dieser Welt hineingekommen durch Jesus Christus. Das ist seine Antwort auf das Leid. Er ist in die Welt gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um Menschen Orientierung zu geben, die in dieser Welt leiden. Und wir sehen in den Evangelien, wie Jesus hilft, wie Jesus Leiden lindert, und wie er Menschen heilt, Menschen zu trösten, all das hat Jesus Christus auf sich genommen, Menschen Geborgenheit zu geben. Jesus kommt in das Leid hinein und er nimmt es auf sich und er nimmt uns die Leiden ab. Fürwahr steht es in Jesaja 53, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat dieses Leiden auf sich genommen, er hat jede Krankheit auf sich genommen, um uns den Weg zurück zu Gott zu bahnen. Das gibt es in keiner anderen Religion. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns in unserem Leid und Elend zu besuchen und herauszuholen. Das heißt jetzt nicht, wenn wir uns an Jesus wenden, ihm nachfolgen, dass wir nicht mehr leiden müssen oder dass wir eine Lebensversicherung bei Jesus Christus abgeschlossen haben und sagen, Jesus, du bist jetzt zuständig, dass es mir immer gut geht und dass mir nichts Böses passiert. Das wäre ja toll, das möchte jeder. Das gibt es aber nicht, weil wir immer noch in dieser Welt leben, die zerstörerisch ist. Wir werden immer noch angegriffen, werden immer noch krank, wir leiden immer noch, aber wir haben in uns den Herrn der Hoffnung durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns mit Jesus Christus verbinden, haben wir seinen Geist, den wir in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir uns auch herausreißen lassen aus diesem Elend, aus dieser Not. In dem Moment ist die Kraft Gottes in uns. Die ist nämlich in den Schwachen mächtig. So sagt es uns die Bibel. Die sind denen mächtig, die schwach sind, und Leidende sind sehr oft schwach. Aber Jesu Kraft überwindet von innen heraus das Leiden, und das können wir annehmen. Was können wir sonst noch tun? Wir können also erstens mal annehmen, was Jesus uns gebracht hat, aber was können wir noch konkreter tun? Paulus und Hiob haben Schreckliches erlebt in ihrem Leben. Der Hiob verliert Haus, seine Kinder und seine Gesundheit. Er hat alles verloren. Und das Zweite, was wir sonst noch tun können, ist das Leid annehmen. Hiob sagt in seinem unsäglichen Leid, wenn Gott uns Gutes schickt, nehme ich das gerne an. Warum sollte ich dann nicht das Böse aus seiner Hand nehmen? Einige halten das für völlig übertrieben, so schicksalsergeben. Wie kommt der Hiob dazu, ein Ja zu seinem Leid zu finden? Hiob geht mit der Souveränität Gottes respektvoll um. Er ist gottesfürchtig, er macht sich nicht seinen eigenen Gott, sondern er akzeptierte, dass Gott Gott ist. Er ehrt Gott trotz allem. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name Gottes sei gelobt. Hiob 1, Vers 21. Dietrich Bonhoeffer, ein Theologe, der von den Nazis hingerichtet wurde, hat ein Lied geschrieben, da heißt es auch: Und reißt zu uns den Kelch, den schweren, bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus seiner guten und geliebten Hand. Ich kann also als jemand, der gelernt hat, Gott zu vertrauen, das Leiden als Teil meines Lebens annehmen, akzeptieren. Aber ich vertraue Gott, dass er in diesen Leiden bei mir ist und dass er auch diesem Leiden ein Ende setzen wird. Und das ist die Wahrheit. Eines Tages, alles Leiden wird ein Ende nehmen. Nicht immer auf Erden, aber wenn wir im Himmel sind, da wird es kein Tod, kein Geschrei, keine Schmerzen, keine Tränen mehr geben, weil Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr existieren, aber in diesem Leiden ist Gott trotzdem nahe. Wir lernen beten, rufen um Hilfe, lernen Geduld, lernen Stille halten im Leiden. Das hat alles einen Sinn. Und der dritte Gedanke ist der: Hiob hat sein Leid Gott geklagt. Wie es heißt im Liedervers aus dem Mittelalter: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Er teilte seine Schmerzen mit Gott. Das ist ein ganz, ganz großer Halt, wenn wir im Leid klagen können. Ich erwähne es, weil ich merke, dass Christen in dieser westlichen Kultur nicht mehr klagen können. Manche Christen meinen in ihrem Leid, dass man gute Miene zum bösen Spiel machen muss, wenn sie so tun, als ob es ihnen gut geht, nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Hiob konnte wirklich klagen. Klagen bedeutet ja nicht anklagen. Er hat Gott nicht angeklagt, aber er hat sein Leid geklagt. Er hat es rausgelassen. Er verfluchte sogar den Tag seiner Geburt. Sehr heftig. Hiob Kapitel 3 lesen wir dieses Klagegebet von Hiob. Das hat er alles Gott gesagt und Gott kann sowas aushalten. Wenn auch in unserem Leben fürchterliche Dinge passieren und du die Gesundheit verlierst, die Arbeit verlierst, ein Kind verlierst, dann klage im Gebet vor Gott. Verstecke dich nicht mit deiner Traurigkeit, verdränge das nicht und tu nicht so, als ob alles okay wäre. Verdränge nichts Schmerzhaftes. Geh einfach mal in den Wald und schreie vor Gott oder wie auch immer. Wir dürfen klagen, wir dürfen seufzen, wir dürfen beten, wie Jesus im Gethsemane gebetet hat. Und der Depressive im Psalm 88 betet, das ist auch ein Rausklagen, ich liege gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge vergeht vor Elend, Herr. Ich rufe zu dir täglich, zu dir. Und wie lange muss ich noch warten? Er klagt seine Depression vor Gott aus. Und das Interessante an diesen Klagen ist, dass es immer in der Bibel gibt es immer ein Dennoch. Irgendwann, da kommt ein Moment, wo wir dann die Nähe Gottes spüren. Im Klagen nahen wir uns Gott und er naht sich uns. Wir bleiben quasi mit Gott zusammen in tiefster Not. Und was hilft noch? Was wäre noch eine Antwort auf das Leiden? Mein vierter Punkt, die Dankbarkeit ist der Schlüssel, der hilft, das Leiden anzunehmen. Zum Beispiel Paulus und Silas, als sie ins Gefängnis kamen, wegen ihrer missionarischen Dienste in Philippi, sie wurden dort in den Block gespannt. Eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Handgelenke und die Fußgelenke wurden zusammen in den Block gesperrt und sie hatten unsägliche Schmerzen, weil sie verkrümmt liegen mussten. Und was haben die gemacht in ihrer Haltung? Um Mitternacht fangen Paulus und Silas an, Lobpreislieder zu singen. Sie stellen sich gegen das Leid, indem sie singen. Und es passieren Wunder, sie kommen frei und der Gefängniswärter bekehrt sich noch in der Nacht. Das wäre jetzt noch eine extra Predigt für sich, aber Gott ist drin im Loben und im Danken. Auch wie es heißt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn wir in einer Leitsituation darüber nachdenken, was Gott in der Vergangenheit Gutes getan hat, dann können wir auch beginnen, für das Gute und für das Schwere Gott zu danken. Das wiegt vieles auf von dem, was schwer ist. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Gott danken nicht nur für große, spektakuläre Ereignisse. Wie oft hat er uns doch bewahrt, auch in Kleinigkeiten ihm danken, in gefährlichen Situationen. Und er hat uns von Infekten geheilt, er hat uns bewahrt, dass wir nicht gestolpert sind und auf die Nase gefallen sind. Er hat uns Rat gegeben in ratlosen Situationen, denn er ist letztlich derjenige, der unsere Sache zu einem guten Ende führen wird. Es ist zwar nicht immer so, dass wir alles vorher sehen und erfahren, manchmal scheint es, dass es noch schlimmer wird, dass sich ein Leid zuspitzt. Dann danken wir Gott im Vertrauen darauf, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dass es so zum Besten hinauskommt. Hiob, dem alles weggebrochen ist im Leben, sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und damit komme ich zum letzten und fünften Punkt, auf die Zielgerade zum Ende dieser Predigt. Und ich möchte das deshalb erwähnen, was bei Hiob erst in der Phase seines Leides entstanden ist. Zunächst hat Hiob Gott geklagt im Leiden und dann später hat er Gott gelobt und das stärkte ihn. Aber so klammheimlich macht er sich seine Gedanken darüber, warum Gott das alles macht. Er hat sich den Kopf zerbrochen über Gottes Wege. Das kennen wir wahrscheinlich auch, dass wir manchmal unnötigerweise uns den Kopf zerbrechen, weil das ja nur ein Schrott ist und nichts dabei rauskommt. Er hat mit den Freunden diskutiert und sie kamen auch nicht weiter. Und dann mischt Gott sich ein. Gott stellt sich dem Hiob in den Weg und Gott stellt ihm Fragen. Ist auch mal interessant. Wer bist du, dass du von Dingen redest, die du doch gar nicht verstehst, Hiob? Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wer hat ihre Maße festgelegt? Nur Fragen Gottes, anstatt dass Gott ihn jetzt tröstet und sagt, du, ich bin doch immer bei dir, Hiob, wir machen das, dass das alles wieder gut wird, dass dir alles wieder ersetzt wird. Das hat Gott nicht so gemacht. Er hat ihn nicht auf faule Art und Weise getröstet, sondern er stellt nun Hiobs Denken und seine Schlussfolgerungen in Frage. Im Grunde genommen sagt Gott zu ihm, Hiob, du hast ja keine Ahnung über mein Handeln mit dir. Du hast keine Ahnung darüber. Und merkwürdigerweise erschließt sich da die fünfte Hilfe in seinem Umgang mit Leid. Denn in dem Moment, wo wir auch wir feststellen, dass wir keine Ahnung haben, wie Gott ist, wie groß er ist und warum er etwas macht, was eben gerade passiert ist. In solchen Momenten hören wir auch mal auf, an unser Gedankensystem zu glauben. Wir lernen loszulassen, alles Gott zu überlassen. Wir kapitulieren vor ihm. Dann bleibt nur noch übrig Gott und Hiob. Oder Gott und ich. Das alles passiert mit Hiob. Durch Gottes Fragen an ihm wird ihm gezeigt, wie klein er ist und wie allmächtig groß Gott ist. Er ist der Herr über jedes Leid. Hiob demütigt sich vor Gott und er spricht mit ihm. Ich bin zu gering, was soll ich dir sagen? Ich weiß aber jetzt, dass dir nichts unmöglich ist. Denn alles, was du, Gott, planst, führst du auch aus. Du hast mich aufgefordert zu hören. Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42, die Verse 2 bis 6. Und Hiob sagt, ich schäme mich für alles, was ich sagte, in Staub und Asche. Das ist sehr demütigend. Aber es ist etwas Großes. Hiob erklärt seinen Bankrott vor Gott. Ich hatte nur vom Hörensagen von dir gehört. Das heißt, ich hatte meine eigene Vorstellung mir gemacht oder die Vorstellung anderer übernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hiob ging quasi vom Gott verstehen wollen zum Gott schauen über. Er musste Gott nicht mehr verstehen. Er hat nicht gefragt, warum ist alles passiert, sondern er hat Gott geschaut. Es war eine Begegnung mit Gott. Diese Begegnung ist tausendmal mehr wert, als Gott in allem Tun zu verstehen. Das ist eine ganz, ganz starke Glaubenserfahrung. Und wenn wir diese Erfahrungen machen in unserem Leid, dass Gott da ist, dass er weise ist, dann kann uns im gewissen Sinne kein Schweres mehr den Grund unter den Füßen wegziehen. Aber es war seine ureigene Erfahrung. Es war nicht eine aufgeschwätzte Erfahrung. Er ließ sich nicht überreden. Er hat die Beziehung zu Gott ganz neu und ganz frisch erlebt. Die ureigene Gotteserfahrung. Nun hat mein Auge dich gesehen. Darauf kommt es wirklich an. Die Begegnung mit Jesus ist viel wertvoller als alle Erklärungen zum Thema Leid. Amen. Ein Augenblick der Stille, ich bete noch für uns und mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auch eine Antwort geben können jetzt auf diese Predigt. Einige mögen gestärkt sein, andere aufgewühlt. Herr, schenk es doch, dass du mit jedem von uns in der Gemeinde hier und zu Hause an den Livestreams, dass du mit jedem klarkommst und dass du uns berührst, dass wir dich in deiner ganzen Größe, Weisheit und Gegenwart bewusst erleben. Und dafür danken wir dir. Amen.